Nicht zu vergessen natürlich die Bäcker, von denen wir drei zu einem Gespräch ins Studio eingeladen haben. Der eine von ihnen heißt natürlich Federmann, nicht Federer, wie ich ihn teilweise fälschlich anrede. Ich habe mir heute drei Fachleute ins Studio eingeladen. Zunächst Frau Sonja Labeck, Mitinhaberin der Brotmanufaktur Schmidt und Münchens erste Brotsommelier. Sowas gibt es nämlich auch. Dann ist bei uns der Herr Nico Federmann von der Biobäckerei Brotzeit in Grünwald und der Herr Friedbert Förster. Er ist Prokurist bei der Hofpfisterei in München und dort verantwortlich fürs Marketing. Jetzt gleich meine erste Frage. Prokurist und Marketing, das hat nicht jede Bäckerei. Braucht man das eigentlich?
Ja, nicht unbedingt. Also zumindest nicht, wenn man gescheites Brot backen will. Aber bei uns hat sich so ergeben, aus der Geschichte heraus, nachdem wir immer mehr gewachsen sind, dass wir Aufgabenteilung innerhalb des Betriebes haben. Und da braucht man vielleicht auch mal einen Marketingmann.
Da steht natürlich jetzt die Frage dahinter, Größe und Handwerk. Die Hofpfisterei ist ein ganz schön großer Laden. Und wie geht denn das damit zusammen, dass Sie für sich beanspruchen, handwerklich zu arbeiten?
Die Hofpfisterei hat eine relativ große Anzahl von Filialen. Momentan sind es 167. Das heißt aber nicht, dass man Brot trotzdem handwerklich backen kann, indem man einfach die Verfahren hernimmt, die früher üblich waren, die traditionell sind und die letztendlich nach wie vor immer noch zum besten Ergebnis führen.
Also Größe muss kein Hindernis sein beim Handwerk.
Muss nicht sein.
Muss nicht sein, ist aber oftmals. Ich glaube, es gibt einige Beispiele von Kleinen, die gewachsen sind, groß geworden sind und dann irgendwie eher Richtung Brotfabrik tendiert sind.
Das gibt es natürlich überall, also in jedem handwerklichen Betrieb, dass sich je nach Wachstumsschnelle ein gewisser Mittelstand herauskristallisiert und dann sind plötzlich die Bedingungen anders, die äußeren Bedingungen anders, man hat andere Verantwortung, man hat vor allem andere Kosten und dann muss man sich überlegen, wie man weitermacht. Wenn man allerdings das vom in dem Fall vom Brot her sieht und versucht, ein individuelles Brot, charaktervolles Brot zu backen, dann ist es wohl sinnvoll, dass man bewährte Verfahren nach wie vor einsetzt und die sind halt nun mal handwerklich aufgestellt.
Also Sie würden mit einem Wort sagen, Handwerk bringt halt die bessere Qualität beim Brot.
Ja? Bin ich absolut überzeugt, ja.
Herr Federmann, wie schaut es bei Ihnen aus? Ihre Bäckerei ist ja vergleichsweise klein. Und da ist es eigentlich für jeden Laien nachvollziehbar, dass das auch handwerklich funktioniert. Aber was ist bei Ihnen an Ihrem Handwerk anders als bei der Hofpfisterei?
Ein Stück mehr der Aufwand. Wir führen halt doch die Hefe selber. Wir züchten verschiedene Sauerteige. Wir machen verschiedene Vorteigführungen. Teigführungen, die vielleicht in einer größeren Menge schwierig ist, das so unter einen Hut zu bringen. Wir legen halt da mehr den Fokus drauf. Bei uns ist alles kleiner, überschaubarer, deswegen kann man den Mehraufwand betreiben. Und ja, also wie gesagt, wir arbeiten auch nur mit der Hand auf. Wir haben nur Knetmaschinen und für uns ist der Faktor Zeit noch wichtig. Ganzen Zeit geben, ja.
Das ist, glaube ich, überhaupt eine grundlegende Geschichte beim Bäckerhandwerk, dass man sich genügend Zeit nimmt und dem Teig genügend Zeit gibt für die Sauerteigführung und Gärung und die ganzen Geschichten. Ja. Trotzdem sind Sie gerade dabei, eine Filiale aufzumachen, habe ich gehört. Wachsen also auch Sie? Ist es heute ohne Wachstum nicht mehr zu schaffen oder wie sieht es aus?
Genau, es ist jetzt keine klassische Filiale. Es ist eine zweite Backstube in erster Linie, weil für uns gilt so der Grundsatz, backen und verkaufen unter einem Dach. Wir haben jetzt die Brotbackstube eröffnet. Wir haben damit den Brotbereich ausgelagert und produzieren offen in einem Raum, in dem wir auch verkaufen, nur Brot. Alten Knetmaschinen und zwei Holztafeln, Ringrohröfen und dort wird nur Brot hergestellt.
Hat das vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass Ihre, sage ich jetzt mal, Ihre ursprüngliche Bäckerei ein bisschen versteckt liegt in Grünwald, dass Sie jetzt ein bisschen mehr vorne zur Hauptstraße tendieren?
Mit, aber in erster Linie war es einfach der Platz. Wir hatten 65 Quadratmeter Produktionsfläche und hatten mittlerweile jetzt 7 Mitarbeiter in der Produktion, 18 im Verkauf. Es ist einfach zu klein. Wir haben bis zu 500 Kunden an einem Wochenende.
Also nicht mehr ganz so klein, wie das mal war, wie das angefangen hat. Ja, das hört sich doch schon ganz beachtlich an. Ja. Ich meine, okay, wenn man es jetzt mit Office 3 vergleicht, sieht es ein bisschen anders aus. Frau Labeck, Sie sitzen so irgendwie zwischendrin in der Größe. Sie sind in der Handwerksbäckerei und haben Sie mir vorher gesagt, 8 Filialen. Aber auch Sie müssen an den Umzug denken, wie Sie mir neulich eröffnet haben, weil Sie auch da irgendwie eingesperrt sind.
Also wir sind vom Platz her sehr beengt und ich bin der Meinung, dass Geschmack einfach Raum braucht. Wir führen sehr viele Teige über Langzeitführungen, um ein optimales Aroma, dass sich das halt entwickeln kann. Und wenn wir viele verschiedene Sauerteige und Vorteige führen wollen, dann brauchen wir einfach Platz dafür. Dann brauchen wir verschiedene Temperaturen in der Produktion, damit wir das optimale Ergebnis wirklich erzielen und den optimalen Geschmack. Und jetzt im Moment sind wir so beengt, wir können keine Bäcker mehr einstellen, weil wir einfach zu wenig Platz haben, um noch Tische zu stellen. Und wenn wir jetzt, unser Brot ist ja auch sehr beliebt und von immer mehr Kunden wird es ja auch gewünscht, dann kann man nur sagen, wir müssen jetzt wirklich raus, weil sonst können wir nicht mehr produzieren. Wir haben schon einen Zweischichtbetrieb, also Nachtschicht und Tagschicht an der bisherigen Produktionsstätte. Und jetzt hoffe ich, dass wir das wirklich nur noch mit einer Schicht, wo wirklich alle Bäcker da sind und wieder alle zusammen helfen können, dann auch wieder machen können.
Wir haben jetzt vorher schon ein paar Mal so anklingen lassen, dass Brot Zeit braucht. Gutes Brot braucht Zeit für den ganzen Gärvorgang, für die Vorteige und so weiter. Was braucht ein gutes Brot eigentlich noch, damit es wirklich ein gutes Brot gibt? Ich fange jetzt mal beim Herrn Förster an, in der großen Hofpfisterei. Was meinen Sie, was ein gutes Brot braucht, damit es ein gutes handwerkliches Brot ist?
Ja, in erster Linie gute Bäcker und in zweiter Linie auch natürlich gute Rohstoffe. Und das, was jetzt mehrmals erwähnt worden ist, ist eben dann tatsächlich die Zeit. Wir haben also 24 Stunden Sauerteigführung, nicht nur eine, sondern mehrere, je nach Brotsorte. Und vor allem auch dann beim Backen. Mhm. Wir tun zum Beispiel unser gesamtes Brot 2 Stunden lang backen. Und zwar zum Teil in altdeutschen Steinbacköfen. Das sind ja die traditionellen Öfen, wo alles per Hand nur geht. Da kann man also nichts automatisieren. Und damit man sowas beherrscht, braucht man erfahrene Bäcker. Mhm. Da ist mit der Automation nur relativ wenig zu bewerkstelligen.
Also mir hat es, als ich mich mal mit den Münchner Brotzeitsemmeln, mit der Bäckerei überhaupt so beschäftigt hat, hat mir das imponiert, dass ich irgendwo gelesen habe, dass Sie, Frau Labeck, nur gelernte Kräfte beschäftigen.
Ja,
also keine Aushilfen, keine Angelernten oder sonst irgendwas. Wer bei Ihnen Brot in die Finger kriegt, der hat das gelernt darüber. Ne?
Ja, das stimmt. Wir fangen mit Lehrlingen natürlich an, haben dann auch Bäckermeister und Bäckergesellen. Wir haben keine Hilfsarbeiter in der Bäckerei.
Das hat sich jetzt gerade bei der Hofmeisterei auch so angehört. Ne?
Nicht nur. Also wir haben schon Angelernte auch. Also wir haben jedes Jahr 35, 40-jährige Jubiläen. Das heißt, die sind schon seit sehr langer Zeit da, haben das von der Pike auf beigebracht gekriegt.
Formell nicht gelernt, aber sie haben es gelernt.
Nicht formell gelernt, aber mittlerweile haben wir natürlich auf jeder Etage beziehungsweise auf jeden Ofen natürlich auch gelernte Bäcker und Bäckermeister auch.
Was braucht bei Ihnen, Herr Federmann, ein gutes Brot, damit es ein gutes Brot ist?
Also wie gesagt, den Rohstoff, damit beginnt das Ganze. Einen regionalen Bezug, vielleicht auch zu dem, der den Rohstoff erwirtschaftet hat, also vielleicht auch den Müller, den Landwirt dahinter. Dann einen guten Bäcker, der Leidenschaft hat, der Gefühl hat. Jeder Tag ist anders, Temperatur ist anders. Das sind natürliche Rohstoffe, die unterliegen natürlichen Schwankungen. Da braucht er Fachwissen. Und dann kommt die Zeit ins Spiel. Bei einem klassischen Mischbrot 60-40 haben wir 4 Zutaten. Das Mehl, Natursalz, Hefe und das Wasser. Und wir versäuern jede Mehlmischung, also wir machen Weizensauerteig und Roggensauerteig. Wir nehmen Altbrot mit Röstaromen, wir führen die Hefe weiter, wir kochen Vollkornteig zu einem Kochstück. Und es sind 5 bis 6 Vorteige für ein Brot. Und das dann noch Langzeit geführt oder länger geführt, gibt halt ein gutes Brot.
Ja, das hört sich wesentlich aufwendiger an als in der Brotfabrik, ja, wo das Zeug durchrauscht. Ich habe mich nämlich mal auch zuerst, als ich von der Brotmanufaktur Schmidt gehört habe, dachte ich, was für ein neumodischer Begriff, was soll denn das mit der Brotmanufaktur? Bis ich mir überlegt habe, was da dahinter steckt und ich auch dann erfahren habe, dass bei Ihnen, Frau Nabeck, jedes Brot mit der Hand angefasst wird. Und dann ist mir auch klar geworden, wenn ein Bäcker das Brot, den Teig mit der Hand anfasst, dann merkt er, ob er in Ordnung ist, ob das okay ist. Eine Maschine merkt es nicht.
Nein, eine Maschine würde das nicht merken. Unsere Teige sind sehr, sehr lang auf Aromareifung. Und wenn wir das mit der Maschine machen würden, das könnte die gar nicht. Die Teige sind ganz weich und locker. Und man muss einfach Gespür, wie eben der Herr Federer schon sagt, haben, um diesen Teig auszubrechen, abzuwiegen und dann zum schönen Leib zu formen. Und das ist schon nicht einfach, wenn die Teige eine gewisse Lockerheit mit sich bringen. Das schafft eine Maschine nicht. Und deshalb ist auch jeder Leib, den ein Bäcker formt, ist wirklich innen auch anders. Mhm. Mancher Leib hat dann große Löcher, mancher kleine. Und bis man denjenigen an dem Posten, zum Beispiel an der Aufarbeitung, dann angelernt hat, das dauert schon ein paar Wochen, bis die dann optimal geformt sind.
Der Herr Förster hat von den berühmten Steinbacköfen gesprochen, die man aus der Werbung ja kennt. Frage, mit was für Öfen arbeiten Sie eigentlich, Herr Federer und Frau Laubeck?
Wir arbeiten mit Ringrohröfen, das sind so die altdeutschen Dampfbacköfen mal gewesen, die sind jetzt wieder modern. Ist kein handwerklich ausgelegt, ein italienischer Hersteller, hat eine ganz ruhige stehende Hitze. Da kommt es nicht auf die Zeiler mit Umluft, da wird nicht mit Umluft gearbeitet, sondern wirklich mit einer ruhigen stehenden Hitze und lang wird da eher gebacken, ja, also kräftig, ja.
Also wir backen auch eher kräftig und wir sind auf Steinplatten, das sind Schamottplatten, so nennt man diese Steinplatten. Und das hat schon eine ganz lange Backtradition, die gab es früher schon, hat sich nichts verändert.
In den Dorfbackhäusern gab es das im Prinzip schon.
Ne? Ja, genau so muss man sich das vorstellen, auch mit einer sehr hohen Temperatur, damit die Kruste eben dann auch schön ausgeprägt ist.
Jetzt sind auch die Grundstoffe schon ins Gespräch gekommen. Das ist ja zunächst einmal das Mehl, Mehl und Schrot und solche Geschichten. Sie haben in der Hofpfisterei, Herr Förster, schon vor langer Zeit vollkommen umgestellt auf Öko und auf regional. Was bedeutet für Sie regional?
Für uns bedeutet regional Bayern, weil aufgrund der Menge, die wir verarbeiten, brauchen wir eben ein großes Einzugsgebiet von Landwirten auch. Wir backen alles ökologisch und haben den Vorteil, dass wir eigene Mühle haben. Das heißt, wir können die einzelnen Partien aus den einzelnen Regionen getrennt lagern und verarbeiten.
Und just in time mahlen.
Auch das ist möglich, ja.
Und warum sollte Ihres Erachtens der Grundstoff, das Grundmaterial aus der Region kommen? Was ist da der Vorteil?
Der Vorteil ist immer kurze Wege erstmal. Der zweite Vorteil ist der, dass also in Bayern verschiedene Regionen gibt, die ja typische Roggenanbaugebiete sind und auch typische Weizenanbaugebiete, wo es ein bisschen wärmer ist und die Böden dazu passen. Der wichtigste Vorteil ist, dass man da auch einen sogenannten regionalen Geschmack entwickeln kann, weil das gleiche Getreide in verschiedenen Regionen gewachsen, gibt unterschiedliche Geschmäcker. Ist nicht nur beim Wein so.
Ja, aber Region kann ja manchmal auch ein Hindernis sein. Ich kann mich erinnern, bei einem früheren Besuch in der Brotmanufaktur Schmidt, dass Sie mir gesagt haben, Frau Laubeck, dass Sie das Mehl, was Sie brauchen, gar nicht in der Region kriegen.
Das hängt von der Qualität ab. Wenn wir einen schlechten Sommer haben, dann ist es sehr schwierig, ein optimales Getreide zu bekommen. Wir sind aktuell gerade mit dem Herbert sehr zufrieden. Das ist unser Müller. Der hat sein Getreide im Mühldorfer Bereich. Mhm. Und das finde ich schon sehr regional. Da bin ich sehr froh.
Ja, das ist auch ein paar Jahre schon her, dass ich mal da war. Da haben sie gesagt, sie müssen es bis aus Ungarn holen.
Ja, er hat es dann auch aus Ungarn eben geholt, was jetzt auch nicht so schlimm weit weg ist. Aber er musste es eben beimischen, weil die Qualitäten in Deutschland einfach zu schlecht waren.
Qualität ist das Erste und dann kann man schauen, dass es aus der Region kommt.
Ja.
Wie sieht es bei den Grünwalder Brotzeitbäckern aus?
Bei uns ist gänzlich wichtig, dass wir die gesamte Wertschöpfungskette offen darlegen. Und die beginnt eben beim Landwirt. Wir pflegen da eher den Direkteinkauf, sind bei der Draxmühle. Wir haben jetzt einen Billesberger, einen kleinen Landwirt, der einen Lichtrocken angebaut hat, wo interessante Mehlqualitäten auch rauskommen, wo man wirklich neu spielen kann, neue Brotgerationen fördern kann, wenn man was kombiniert mit Vorteigführungen. Also da fängt schon Kreativität an. Ja, also wir sind auch regional, kaufen wir unser Mehl ein und ja, der ökologische Anspruch ist uns auch wichtig. Also dass es wirklich keine langen Transportwege sind und ja, dass die Befelder entsprechend ökologisch bewirtschaftet werden. Ja.
Also regional ist nicht nur eine Modeerscheinung, sondern da steckt auch was dahinter. Überlegung, dass man Energie spart und dass man auch ein bisschen dahinter schaut, wie was produziert wird. Aber woran erkennt denn der Verbraucher eigentlich, was ein gutes Brot ist? Die Frage geht jetzt natürlich an die Brotsommelier.
Also ich würde sagen, erst einmal muss es eine schöne Kruste haben. Es sollte wirklich wunderbar knacken. Es sollte lebendig ausschauen auf der Oberfläche. Es sollte mit Farben spielen. Also es soll nicht so einen toten Charakter haben. Dann, wenn man so ein bisschen riecht, dann muss es ganz herrlich duften und so typisch nach Brot eben und nicht nach irgendwelchen Fremdgerüchen wie Verpackung oder so. Sonst muss es einfach gut riechen. Wenn man manche Brote aus dem Discount-Bereich nimmt, die riechen nicht unbedingt typisch, würde ich mal sagen. Man sieht es, dass es nicht lebendig ist und es riecht nicht optimal. Und ich bin der Meinung, es muss herrlich duften, so leicht karamellig und so wirklich schöne Röstaromen muss es haben. Und dann, wenn man es aufschneidet, dann muss es innen drin so einen leichten Glanz haben. Wenn man reindrückt, dann darf es nicht klebrig sein, es darf aber auch nicht zu trocken sein. Und ich glaube, ganz viele Verbraucher wissen schon, wo es das beste Brot für sie gibt.
Für mich ist das Kriterium für ein gutes Brot, dass es auch nach etlichen Tagen immer noch gut schmeckt, dass es sogar noch dann gut schmeckt, wenn es bereits hart ist.
Ja.
Und dann nicht so einen Sägemehl-Charakter kriegt.
Nein,
also das bedeutet für mich gutes Brot. Ich esse gern altes Brot auch. Und selbst wenn es steinhart ist, muss es noch gut schmecken.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Der Geschmack ist natürlich das Nonplusultra, das ist ja klar, das wollen wir alle haben. Und dann, wenn noch so eine leichte Sauerteignote dabei ist, also ich mag halt ganz gerne Sauerteigbrote, egal ob im Weizenbereich oder im Roggenbereich, sind herrlich und sie halten auch sehr, sehr lange frisch. Ich finde es super.
Also der Geruch spielt ja eine ganz große Rolle. Und das ist auch der Grund, habe ich gelesen, dass viele von diesen Backshops, von diesen Discount-Bäckereien extra ein Brotparfüm irgendwie in die Luft blasen, damit man meint, das sei alles so toll frisch und dann wirklich gutes Brot. Das ist natürlich schon recht armselig. Aber der Brotgeruch ist immer auch natürlich ein Kaufanreiz und deshalb findet man den Brotgeruch auch überall in jedem U-Bahnhof, wo irgendwie Brezen aufgebacken werden, die ja auch schon halb gebacken von was weiß ich woher kommen. Aber es riecht einfach gut, wenn die dann in den Ofen reingeschoben werden und man kauft sich dann eine Brezen und ist dann doch enttäuscht. Woran liegt's?
Ja, weil es halt nur gespielt ist. Es ist halt, nennen wir es so ein bisschen Disneyland. Ja, es ist
nichts Echtes.
Ja, es ist nicht echt. Und wenn man nach den Inhaltsstoffen fragt, wird man schnell merken, was dahinter steckt.
Jetzt kommt eine Gretchenfrage, weil Deutschland ist ja das Land der Brote. Es gibt über 300 verschiedene Brote und einzelne Brotsorten, kleiner aufgeteilt, das sind es über 3000, habe ich gelesen. Wenn man regionale Geschichten noch dazu nimmt, das ist ja der reine Wahnsinn. Wie viel Brot braucht es eigentlich in einer guten Bäckerei? Das ist jetzt eine schwierige Frage, glaube ich. Herr Förster, was würden Sie sagen? Sie haben es natürlich in der Übersicht, was die Hopfesterei herstellt. Was würden Sie sagen, was braucht es da?
Ideal wäre natürlich eine Brotsorte, die möglichst viel schätzen. Aber die Auswahl, man muss natürlich ein bisschen Auswahl haben. Also ich denke, dass man auf jeden Fall ein Vollkornbrot braucht, ein gewürztes Brot, aber eben auch reines Roggenbrot und reines Weizenbrot. Und dann ein paar Mischbrote. Also mit 20 Sorten kommt man ganz gut über die Runden.
Herr Feder, wie viele Brote bieten Sie an?
Wir sind bei 8 bis 10 Sorten. Mhm. Wir müssen uns da auch immer reduzieren. Wir machen aber einmal im Monat ein Brot des Monats, wo wir mit der Saison spielen können, ja, verschiedene Sachen ausprobieren können und auch da dem Kunden ein bisschen Abwechslung geben und auch ein bisschen auf Tuchfüllung gehen können. Wo geht es denn hin in die Richtung unserer Kundschaft? Möchten die doch mehr ein reines Haferbrot, was Gluten, oder soll es doch mehr? Wir haben unser gesamtes Brotsortiment tatsächlich so zusammengestellt. Ja, also man kann eben mit besonderen Rohstoffen arbeiten, mit besonderen Führungsarten. Und ja, mehr wie 10 ist für uns handwerklich nicht herzustellen.
Tag. Und Sie probieren einfach auch so ein bisschen aus, indem Sie Ihre Sorten variieren und dann merken, was ankommt. Und das wird dann als Sorte angeboten und das andere fällt dann eher hinten runter, wenn es nicht ankommt beim Verbraucher.
Ganz, das ist immer das Schwierigste, eins rauszunehmen, wenn ein neues übernommen werden soll. Das ist schwierig. Wir müssen uns wirklich so, wir können wirklich keine 20 Brotsorten täglich backen, die Kapazitäten haben wir nicht und den Aufwand können wir auch nicht betreiben. Ja, so schauen wir wirklich, dass eine wegkommt und wie gesagt, wenn es ein reines Dinkelbrot ist, dann fangen wir das dann mit dem nächsten Brot des Monats irgendwie wieder auf, dass wir in die Richtung gehen.
Ja. Das Ganze geht ja so weit, hat mir mal ein Bäcker erzählt, der mir gesagt hat, er macht eigentlich Biobrot und er sagt, warum heißt denn eine Bäckerei eigentlich nicht Biobäckerei? Er sagte, ja, er hat leider immer noch ein paar Sachen im Angebot, die nicht bio sind, weil die Bäckerei vom Vorgänger übernommen hat. Und die Leute wollen einfach den Kornspitz haben und der Kornspitz ist nur eine Marke. Und wenn er den Kornspitz anbietet, der so heißt, dann muss der auch ganz bestimmt zusammengesetzt sein und ist eben kein Biomehl drin. Und weil die Leute den Kornspitz wollen, muss er den noch machen. Und weil er den macht, kann er seine Bäckerei nicht Bio-Bäckerei heißen. Also so weit geht es manchmal. Kann man den Verbraucher eigentlich umerziehen? Oder erziehen überhaupt? Geht das, Frau Labeck?
Ich glaube, wenn die Verkäuferinnen und der Bäcker eine gewisse Begeisterung mitbringen für ein neues Produkt, dann kann man den Kunden schon mit sehr viel Fingerspitzengefühl, mit sehr viel Überzeugungskraft doch schon manchmal von einem neuen Produkt eben überzeugen. Und dann findet man da sehr schnell auch fürs neue Produkt viele Liebhaber.
Auch die Hopfwisterei, obwohl es ein sehr traditionsreiches Programm hat, mit Sachen, die es schon ewig lang gibt, bringt immer wieder mal ein neues Produkt raus. Nehmen Sie auch was vom Markt?
Ja, klar. Also das muss man zwangsläufig...
Ist mir noch gar nicht aufgefallen, nämlich ist ja immer was den Neuen.
20 Brote zu führen, allein von der Organisation her, von der Bestellung her und auch von der konsequenten Organisation her, dann wie man die backt, ist schon wirklich an der obersten Grenze. Und wir nehmen natürlich, versuchen, wenn ein Trend sich, was von der Getreidesorte her entwickelt, dass wir da versuchen natürlich auch was anzubieten, was momentan im Trend ist. Nur den Gluten-Trend, den werden wir mit Sicherheit nicht mitmachen, weil das mit Sicherheit der größte Unfug ist, der in letzter Zeit einem Lebensmittel erfahren ist. Dass man was, das sich 10.000 Jahre bewährt hat, dann so in den Schatten einstellt, weil der Amerikaner meint, er könnte damit die Welt retten. Das mit Sicherheit nicht, nur ist, der Geschmack verändert sich, das ist klar, man hat genug Ölsorten, man hat verschiedene Nüsse, Gewürze, die man ganz gut verarbeiten kann. Nur der Grund und das Verfahren, das bleibt immer das Gleiche. Es sind alles Natursauerteigbrote, sind alles große Runde mit 2 Kilo Gewicht oder 1,5 Kilo, weil man sie eben da am besten backen kann, nach unserer Ansicht. Und das andere ist, sagen wir mal, facettenhaft.
Jetzt haben wir es von den unterschiedlichen Sorten gehabt. Braucht eine Bäckerei heute eigentlich auch ein Produkt, mit dem sie ein Alleinstellungsmerkmal hat gegenüber der Konkurrenz, um zu überleben? Oder es ist so, wenn man heute durch die Stadt geht und in Bäckereien reinschaut, die noch behaupten, Handwerksbäckereien zu sein, dann finden wir überall das gleiche Brot, weil die alle von der gleichen Backmischung leben. Ist es wichtig, dass man ein Produkt hat, das andere nicht haben?
Ja, nicht nur ein Produkt. Ich denke, das gesamte Profil. Also auch kleinere Bäcker müssen es schaffen, einfach Profil zu entwickeln. Mhm. Nicht nur jetzt, welches Brotsortiment habe ich, sondern was ist besonders bei mir, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, was zeichnet uns aus, wie präsentieren wir unsere Ware, wie kommunizieren wir mit dem Kunden. Ich denke, da sollte schon eine gewisse Grundphilosophie zu sehen sein und jeder Handwerksbetrieb hat da seine Stärken und die kann er leichter stärken und sich da eher spezialisieren und einfach ein Profil entwickeln. Also anstatt zu sagen, ich bediene die breite Masse und versuche eher da noch Schwächen auszugleichen.
Sie wünschen sich den Kunden, der ganz bewusst zu Ihnen kommt und nicht, weil es halt gerade am Weg liegt.
Ja, wobei wir auch viele Kunden wieder, die zufällig mal in die Tür fallen und ein Stück Brot probieren und sagen, aha, schmeckt wie früher, ist ja besonders, die Krume, der Geruch, die Säuren, riecht auch wieder so wie früher. Das ist schon ein Erfolg. Und
sind wir wieder bei der Umerziehung.
Ja. Und Wertschöpfung am Produkt, am Lebensmittel, am Brot ist eben das Wichtigste. Also ich finde es immer schlimm, wenn ich Brot für 1-2 Euro, das ist im Kilobereich, es ist ein Massenartikel und das darf es nicht sein, weil es ein Kulturgut ist für uns.
Jetzt noch eine andere Frage in diesem Zusammenhang. Reicht es für eine Bäckerei heute aus, wenn sie Brot oder auch Brötchen von mir aus noch produziert? Oder ist es heute nötig, dass ich auch Konditoreiwaren nebenher habe im Angebot, vielleicht sogar ein kleines Café dabei? Ist es nötig, damit ich wirtschaftlich überleben kann? Muss ich das anbieten heute?
Also ich denke, dass das sehr unterschiedlich ist. Es gibt ja immer mehr diese Imbiss-Filialen oder Café-Filialen. Aber ich würde mich da gern draufsetzen, zu sagen, es kommt darauf an, welches Profil man hat. Mhm. Ich meine, wir haben ungefähr 20-30% ernährungsbewusste Kunden. Ja? Die restlichen 70, würde man sagen, die brauchen eine Brotscheibe, damit die Wurst nicht runterfällt. denen ist es auch wurscht, was sie zu sich nehmen, für die ist der Preis entscheidend. Und diese bewussten Kunden, die schätzen es natürlich auch, dass sie die Geschichte von der Herstellung und so weiter kennen. Und ähnlich ist es bei Konditoreien. Wenn der ein guter Konditor ist und gleichzeitig auch noch seine anderen Backwaren mitverkauft, dann trifft er immer wieder die gleiche Zielgruppe. Und das ist okay so, aber man kann auch nach meiner Ansicht nach als Spezialist überleben, ganz gut.
Von der Frau Labeck weiß ich, dass sie nicht bloß gelernte Bäckerin, sondern auch gelernte Konditorin ist und dass man in ihrem Laden auch einen Kaffee kriegt.
Also ich liebe ja meine beiden Berufssparten. Ich bin ja Bäckermeisterin und Konditor und ich glaube, mir persönlich würde wirklich was fehlen, wenn ich nur Brote machen würde. Klar, ich mag es total gerne und ich bin der Meinung, das ist das Wichtigste überhaupt und es riecht so herrlich. Aber wenn ich doch am Nachmittag, mag ich doch auch ein bisschen den Kuchen essen und dann mag ich auch schöne Sachen machen und dann zum Muttertag mag ich dann Schokolade im Laden haben und die in Herzform gegossen ist und ich mag das einfach. Wenn ich mich jetzt auf eine Sache beschränken müsste, dann würde mir als Chefin wirklich was abgehen. Ich glaube, daran liegt es eigentlich hauptsächlich.
Emotional, nicht
wirtschaftlich. Nein, es hat nichts mit Wirtschaftlichkeit zu tun, weil ich bin immer der Meinung, man muss erstmal das machen, wofür man steht und was man machen möchte, eben auch Profil. Aber ich bin der Meinung, es gehört halt eben zusammen. Und so sind eben wir.
Mhm. Mit dieser ganzen Frage hängt auch meine nächste Frage zusammen. Bei mir steht ganz schlicht auf dem Zettel altes / neues Fragezeichen. Man ist ja momentan so ein bisschen auf dem Trip, dass man sagt, oh, traditionelle Geschichten, wie es früher war, muss schmecken wie bei Oma und aus dem Dorfbackofen und sowas. Aber es gibt ja auch sehr viele Bäckereien, die heute, weiß der Teufel was, für Fitnessbrote und sonst irgendwas machen. Ganz neue Sachen. Wie hält man denn da die richtige Waage? Was ist denn da richtig?
Bei uns gilt so der Grundsatz, Tradition pflegen, Innovation leben. Man kann vieles aus der Tradition mitnehmen, wiedererwecken. Gerade mit dem Archiprojekt von Slow Food war das eine ganz gute Variante. Aber wer setzt denn die Trends? Fitnessbrot, woher kommt das Ganze? Und ja, wir haben zum Beispiel da auch gehabt, Kunden haben reihenweise nach einem Sportlerbrot verlangt. Wir haben uns dazu Gedanken gemacht, gesagt, okay, wir machen ein rein Vollkornbrot, ein Vollkornbrot, Kohlenhydrat reduziert, sehr ballaststoffreich und als natürlichen Eiweißlieferanten liefern wir Quark, Lupine und Hafer, machen Brot mit einer Mohnkruste und naturell, bieten es an und haben quasi zu dem Trend unser Statement gegeben. Das kann man machen, es kommt gut an, ist mittlerweile schon seit 4 Jahren in unserem festen Sortiment das Brot. Und so sollte vielleicht auch jeder Bäcker ein Stück weit eine Antwort haben auf gewisse Trends, die man leider oder manchmal nicht ausblenden kann. Aber man kann auch schnell mal querdenken und einen eigenen Trend setzen, also oder, ja, selber was auf den Markt bringen. Ja.
Wie sieht es bei Ihnen aus, Frau Labeck?
Also ich liebe es, neue Brotsorten zu machen. Und ich überlege mir dann immer, was würde ich selber ganz gerne essen. Mhm. Und man ist ja sowieso immer irgendwie im Trend drin. Mhm. Man lebt ja auch, man trägt moderne Kleidung. Man versucht sich ja immer irgendwie anzupassen. Und so ist es mit dem Brot letztendlich auch. Es gibt neue Rohstoffe oder gerade in Rohstoffe, die man halt dann unbedingt verarbeiten möchte. Und dann entwickelt man ganz neue Brotsorten, die eben dann auch teilweise sehr gut sind für den Organismus und viele Ballaststoffe haben oder einfach auch nur französisch angehaucht sind und genial gut schmecken. Also wie man es mag, aber es werden viele entwickelt. Ja,
bei der Hopfisterei habe ich so das Gefühl, dass wenn was Neues rauskommt, dass es eher was Traditionelles ist. Stimmt das?
Das stimmt. Meistens stimmt es, ja. Obwohl, ich meine, Dinkel-Hesse-Brot, das war für uns also schon ein Innovations-Highlight. Mhm. Was für andere völlig normal ist. Ich denke, dass in letzter Zeit sich die Ernährungsgewohnheiten immer mehr ändern und vor allem die Lebensweisen. Weil wenn Sie mal dran denken, dass wir in München 60% Single-Haushalte haben, das führt natürlich dazu, dass die keine fünfmal am Tag sich am Tisch zusammensetzen, wie es vor 50 Jahren war, und da gemeinsames Essen zu sich nehmen. Sondern es kommt darauf an, dass es schnell geht, dass es lang haltbar ist, wie Sie vorhin schon gesagt haben, dass es also nach 2, 3 Tagen, 4 Tagen, 5 Tagen immer noch schmeckt, dass man mehr oder weniger auch schnell was damit zubereiten kann. Und der zweite Punkt, der eigentlich ein bisschen Sorge macht, dass das Ernährungswissen mehr und mehr immer schwächer wird. Ich habe mal Befragungen gemacht im 9. Klasse Gymnasium und gefragt, wo das Brot herkommt im Biologieunterricht. Also beide wie bis zur Gäste sind wir nicht zurückgekommen. Und das ist natürlich schon peinlich, zumindest der Biologielehrer, dem war es peinlich, weil seine Schüler tatsächlich nicht mehr in der Lage waren, irgendwo die Erkenntnis, dass da Müller gibt, völlig fremd, dass man Mehl dazu braucht. Und das, was die Leute nicht kennen, ist natürlich auch schwierig zu kommunizieren. Da muss man mit rechnen. Und von daher gesehen sind Neuerungen und Trends natürlich immer angesagt. Aber die Grundbrotsorten, Schanzer, unser Bauernbrot, ist seit 1947 im Sortiment und hat immer noch einen hohen Stellenwert. Mhm. Das bleibt einfach 14 Tage frisch.
Ja, das sind einfach Sachen, die... Wie soll ich sagen, Mainstream ist ein hässliches Wort, aber die wahnsinnig vielen Leuten gut schmecken und die immer ihren Bestand haben werden. Ich denke jetzt auch an ihre Roggenmischbrote, die sie haben.
Ja, also unser Bauernkrustenbrot ist auch schon seit ewigen Zeiten im Sortiment und das ist wirklich das beliebteste Brot. Und ich finde es auch wirklich ein herrliches Brot.
Wie würden Sie denn Ihre Kunden jetzt reihum beschreiben, Herr Förster? Wie sieht Ihr Kunde aus?
Sehr individuell. Also man muss auf jeden Fall, hat er einen Bezug zur Natur und zum Essen. Das ist grundsätzlich auch mal wichtig. Er interessiert sich auch für die Natur und wie was entsteht. Also die waren sicher nicht bei dem Biologielehrer, von dem ich gesprochen habe, sondern die machen sich natürlich auch Gedanken, wie was hergestellt wird, was man damit danach macht. Mhm. Ja, darf man nicht vergessen, dass man 30% der Lebensmittel wegschmeißen. Ich meine, das ist ein Irrsinn, wenn sowas passiert. Das spricht natürlich nicht unbedingt dafür, dass man es gern isst.
Ja, mit dem Fabrikbrot, wenn es alt ist, kann man auch nicht mehr viel anderes machen, als es wegzuschmeißen. Das schmeckt dann einfach nicht mehr.
Selbst die Karpfen nicht mehr zu sich. Dann mit Sicherheit im Mittelalter, also wir sind nicht so in der jüngeren Zielgruppe angesetzt, so ab 45. Und die gern essen.
Mhm. Um auf den Anfang Ihrer Antwort zurückzukommen, also sagen die Leute, die sich dafür interessieren, wie es entsteht und sich von Natur interessieren, ist das auch der Grund, weshalb sie ihre Brote nicht bio, sondern öko nennen? Das ist ein bisschen umfassender.
Also als wir damit begonnen hatten, gab es überhaupt keine Deklarationsvorschrift, sondern da gab es auch noch Biomatratzen und Bio-Joghurt, das immer leider noch als Marke angemeldet, immer noch rumschwirrt. Wir haben uns vorgenommen und das dann mehr oder weniger umgesetzt, dass wir mehr oder weniger die Verantwortung vom Landwirt bis zum Ladentisch sicherstellen wollen, damit auch wirklich dem Kunden gewährleistet wird, dass alles ökologisch hergestellt wird. Und deswegen wollten wir uns auch von dem Bio etwas absetzen und haben es ökologisch gemacht.
Herr Federer, Sie sind ja eine Biobäckerei. Hängt es damit zusammen, dass Sie in Grünwald angesiedelt sind? Ist das eine andere Kundschaft, oder?
Das ist gern genommene Klischee, ja, die Kaufkraftstärke. Wer mal wirklich da war, merkt, das ist gar nicht so klischeebehaftet. Die Kaufkraft kann man nicht absprechen, aber die kann man im Stadtbereich München auch nicht absprechen. Und unser Kunde ist auch ernährungsbewusst, qualitätsbewusst. Und unser Ziel ist es eigentlich jetzt auch mehr in die jüngere Generation zu gehen und auch da sehen wir eigentlich das Potenzial, was gerade auf Streetfood-Märkten abläuft, dass da viel mit Lebensmitteln gearbeitet wird, auch wirklich sehr gut und sehr ökologisch und auch nachhaltig. Und da denke ich mir, warum kann das kein Bäcker machen? Wir haben da wirklich einen tollen Beruf, den man vorbringen kann. Und auch gerade bei jungen Leuten, wir haben ein kleines Nachwuchsproblem. Und da versuchen wir einfach mal ein bisschen am Berufsansehen wieder was zu machen, das ein bisschen aufzupolieren, voranzugehen, zu sagen, okay, wir arbeiten überwiegend am Tag, wir arbeiten offen, transparent und ja, das ist so unser Ziel, auch junge Leute ein bisschen wieder für das Ganze zu begeistern.
Ja. Frau Labeck, Sie sind der Einzige hier am Tisch, der nicht rein Bio-Produkte anbietet. Warum?
Nein, also ich bin der Meinung, wir müssen das nicht machen. Wir kennen unseren Müller, wir kennen unsere Rohstoffe, wir verwenden keine Convenience, also keine Fertigprodukte. Wir haben lauter naturbelassene Rohstoffe, die zwar nicht bio sind, weil wenn ich mir zum Beispiel die Bio-Lieferanten aus Italien anschaue, die neben der Autobahn produzieren, das finde ich jetzt auch nicht so besonders lecker, also muss ich das nicht unbedingt haben. Und ich weiß, wo es herkommt, damit bin ich zufrieden. Glyphosat sind wir getestet, haben wir auch nichts drin, dann kann ich es auch selber essen. Und sobald ich alles selber essen kann, ist alles in Ordnung für mich.
Das ist auch so etwa das Prinzip, was wir bei Slow Food herrschen lassen, dass wir sagen, Bio ist toll, aber es muss nicht immer auf Teufel komm raus Bio sein. Wichtiger ist uns regional, wo ich dazuschauen kann, dahinter schauen kann, was ist denn das, wie ist denn das entstanden, wo wächst das, wie geht man da mit den Tieren um, beim Fleisch oder so. Und das ist einfach viel wichtiger. Also mir kommt zum Beispiel nichts in die Tüte, was aus Spanien kommt, in der, im grünen Bereich, Obst und Gemüse oder sowas, weil ich weiß, wie das dort produziert wird. Also dann lieber nicht Bio hier aus der Region, ne? Und das ist eigentlich die gleiche.
Ja, unsere Kunden sind auch wirklich sehr ernährungsbewusst und sehr liebenswürdig und fragen auch immer nach, wie macht ihr das, wo kommt's her? Das fragen sie schon nach und ich bin auch immer der Meinung, das können sie auch gerne, wir haben nichts zu verbergen.
Das ist für mich auch das Wichtige. Ja. Ja. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie gekommen sind und uns Ihre Zeit geschenkt haben. Wiederschauen.
Dankeschön. Ciao.
Das war's für heute. Gerne begrüße ich Sie zu unserer nächsten Sendung am Donnerstag, 8. August um 20 Uhr, wenn wir uns den Kartoffeln widmen. Wenn Sie wissen möchten, was bei Slow Food in München los ist, dann schauen Sie doch mal auf unsere Website slowfood-münchen.de. Zu unseren Veranstaltungen, insbesondere zu unserem monatlichen Stammtisch am ersten Mittwoch im Monat, abends um 19 Uhr, im Show am Viktualienmarkt sind Sie herzlich willkommen. Verantwortlich für Texte, Redaktion und Moderation dieser Sendung war wie immer Ihr Rudolf Böder.